Ja, ihr Lieben, ich möchte mit euch zusammen heute einfach weiter in die Apostelgeschichte schauen. Vor ein paar Wochen habe ich eine Mail von der Uli bekommen und mit der Bitte, dass wir weiter oder nochmal tiefer die Persönlichkeiten in der Apostelgeschichte uns anschauen. Und ich habe einfach dann nochmal die Apostelgeschichte aufgemacht. Wir haben ja schon so oft und so viel darüber gesprochen, besonders über Kapitel 2, und wollen uns jetzt die verschiedenen oder zumindest jetzt heute mal eine Persönlichkeit vornehmen als Beispiel und was Spezielles da oder was Besonderes davon lernen. Und dann habe ich versucht, mal einen Schritt zurückzumachen. Vielleicht habt ihr es mal gehört, man spricht so unter Theologen, die sprechen manchmal vom theologischen Rucksack. Das heißt, dass jeder Mensch oder jeder Mensch mit so einer gewissen, mit so einem gewissen theologischen Rucksack, eben mit so einem Vorwissen oder Halbwissen oder was auch immer schon an gewisse Glaubensfragen hingeht. Und wenn wir es schaffen und mal diesen Rucksack, was wir jetzt schon gelernt oder was wir meinen zu wissen, was wir da schon angehäuft haben, auch an Erfahrungen, mal versuchen, das gar nicht so einfach zur Seite zu lassen und einen neuen, frischen Blick auf etwas bekommen. Und dann habe ich versucht, so einfach mal einen Überblick über die Apostelgeschichte zu kriegen. Und das ist interessant, wenn ihr euch erinnern könnt, das letzte Mal haben wir schon darüber gesprochen, dass besonders in diesem Kapitel 2, wo wir jetzt ganz lang dran waren, ein Vers ja den nächsten bedingt, so Ursache und Wirkung. Und eigentlich ist das, habe ich gemerkt, in der ganzen Apostelgeschichte so. Zum Beispiel im ersten Kapitel sagt Jesus, geht dorthin und dann werdet ihr mit Heiligen Geist erfüllt. Und tatsächlich passiert im zweiten Kapitel. Also er bereitet ihre Herzen schon vor, für was denn kommt. Und was passiert im zweiten Kapitel? Bereitet sie vor, was im dritten passiert, nämlich erstmal Übernatürliches, aber dann auch Verfolgung. Da hat jetzt keiner von so richtig gesprochen eigentlich. Aber es passiert. Und dann, was da passiert, bereitet sie wiederum vor fürs vierte Kapitel. Da kommt die Gemeinde zusammen, sie beten und es bebt, es gibt ein Erdbeben. Ich weiß nicht, ob sie wirklich dafür vorbereitet waren, aber Kapitel 3 hat sie auf jeden Fall in die Richtung geschubst und so ein bisschen vor. Und was da passiert denn für 5? Und wenn er das mal verfolgt, dann ist es so, es geht so Stufe für Stufe und geht von einer Phase in die anderen. Und ich glaube einfach, das ist genau das Gleiche, weil wir sagen, wir leben in der Apostelgeschichte das Gleiche für uns. Was jetzt passiert, bereitet dich vor für dein nächstes Kapitel. Was Jesus heute macht und spricht und dir gibt und tut, bereitet dich vor für das nächste Kapitel. Wenn das Wahrheit ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann ist es ernst. Dann ist es kein Spiel, sondern das nächste Kapitel fordert uns heraus. Und so geht es von einer Phase, sage ich mal, in die andere. Und was mich so ein bisschen gestört hat, war diese, ich habe gedacht, das ist so ein Wechsel, juhu, und dann kommen sie ins Gefängnis, poff, nicht so toll. Und dann, juhu, passiert was Tolles, Übernatürliches, und dann werden sie verfolgt, ist auch nicht so toll. Aber es ist gar kein Wechsel. Wenn man das mal so ein bisschen intensiver anschaut, merkt man, dass der Schreiber, der Lukas, der macht da gar keine große, da scheint keine Träne drüber zu vergießen. Ja, und dann wurden sie halt ins Gefängnis, dann wurden sie geschlagen. Und dann nach dem Schlagen und zurück, dann haben sie Gebete angeschaut, Wunder. Und dann wurden sie weiter verfolgt. Und dann wurde einer gesteinigt. Aber da wurden ganz viele Zeichen und Wunder. Also er macht nicht so ein großes Theater drum. Er stellt es nicht in den Mittelpunkt, deshalb würde ich das so ein Wechselspiel von Licht und Schatten nennen. Und es ist genau wie in meinem Leben, oder? Es gibt ungeheuer siegreiche Zeiten und im nächsten Moment, nenn es nicht Niederlage, wird es wie schattig, auch gefühlsmäßig, es wird wie schattig. Aber vergiss nicht, du bist immer noch im Sieg. Du bist immer noch in Apostelgeschichte. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt immer noch in dir, egal wie stark der Schatten oder die Dunkelheit jetzt ist, weil das nächste Kapitel, für jetzt du hier vorbereitet wirst, das Das kommt und da gibt es wieder einen Sieg. Also wir sind, wie auch heute noch eben, weil wir ja Apostelgeschichte sind, in einem Wechsel von Licht und Schatten. Und nicht, zumindest heute mal, okay, und nicht in Niederlage und Sieg, Niederlage und Sieg, sondern lass uns das heute mal so sehen, wie ein Wechsel von Licht und Schatten. Und was ist dabei wichtig? Es ist offensichtlich, ich habe gedacht, ja, man kann versuchen, das zu leugnen, aber es passiert trotzdem. Jesus bereitet uns vor. Du und ich, wir werden vorbereitet. Er selber hat Vorbereitung erlebt. Er selber hat erlebt, was es bedeutet, in eine Familie reingeboren zu werden. Das ist das Vorbereitungscamp schlechthin. Das ist die Vorbereitung überhaupt. Lass uns mal zu dem Text gehen, ich komme gleich darauf zurück. Und so die verschiedenen Phasen anschauen der Vorbereitung. Und dann sehen, was wir daraus kriegen. Okay, vielleicht kann man mal den Text hier einblenden. Da steht in Apostelgeschichte 6 und da einfach mal die ersten 8 Verse, diesmal aus Elberfelder Übersetzung. Ich lese mal von hier. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einem Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Darf ich noch mal kurz beten? Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich danke dir für dein Reden, Herr, dass du es auf dem Herzen hast, dass du mit voller Absicht zu uns sprechen möchtest. Deshalb laden wir dich ein, Heiliger Geist, nochmal, dass du kommst, dass du über jeden von uns brütest, dass du diesen Raum heute Morgen zum Wohnzimmer Gottes machst. Und dein Wort in uns hineinlegst, uns hineinbringst in die nächste Phase von Vorbereitung zu Vorbereitung, in die nächste Phase des Lichts und des Sieges in Jesu Namen. Amen. So, ihr Lieben, wie also möchte Gott uns formen, vorbereiten für unsere Aufgabe, für unseren Dienst, für das, was da noch kommt? Für das, wozu er uns berufen hat. Ich möchte anhand von dem Beispiel von diesem Mann Stephanus, ich habe gedacht, das ist eigentlich nicht so gut, weil da steht nicht so viel in der Bibel über Stephanus. Das ist nicht so einfach. Können wir nicht, Petrus wäre zum Beispiel toll oder Paulus, das wäre eigentlich cleverer gewesen. Aber irgendwie hatte ich halt den Eindruck, dass der Herr zu uns über Stephanus sprechen möchte heute Morgen. Und ich glaube, dass wir viel von ihm lernen können. Sehen, dass sie hier in einer Situation waren, in der die Leiterschaft da überfordert war. Oder sagen wir mal die Gemeinde. Das Interessante ist, die ganze Situation fängt an mit einer Klage, mit einem Murren, mit einer Unzufriedenheit. Das gibt's hier ja nicht, das gibt es in manchen Gemeinden, aber hier gibt es das nicht. Und manche Leute fangen an und sehen da, ja, das ist nicht fair. Ja, was hier passiert, das ist nicht fair. Das erinnert mich auch so an zu Hause, weil bei uns in der Familie hieß es dann so ein paar Jahre lang, oh, das ist aber nicht fair, der kriegt 3 Gummibärchen, ich krieg nur 2. Das ist auch ein gutes Training, weil das Leben ist nicht fair. das Leben ist nicht fair. So, und dadurch entsteht interessant, wie diese Leute damit umgehen. Das scheint keine Diskussion zu entstehen, sondern oder auch kein großer Streit, sondern sieht man, dass diese Apostel wirklich weise sind, die sagen, wir müssen wirklich was machen. Wir müssen wirklich was machen. Wir müssen unsere Aufgabe neu fokussieren. Okay? Und sie wissen, was ihre Berufung ist, nämlich sich dem Wort Gottes hinzugeben. Und eine Gemeinde, die die Leiterschaft freisetzt, das zu tun, wird zu einer starken Gemeinde. Wenn du starken Gemeinden mal beobachtest, dann sind sie deshalb stark, weil die Leiterschaft eine hingegebene Leiterschaft ist an Wort, an Gebet, an das Hören vom Reden Gottes. Das geht aber nur, wenn alle anderen diesen Support leisten und ihre Aufgabe übernehmen und in dem drinstehen, wo sie eben drinstehen sollen. Und die Apostel sagen, okay, also wir brauchen ein paar Mitarbeiter, so auf ganz gewöhnlich gesagt. Und dann haben sie einen ungewöhnlichen Maßstab und sagen, okay, die Leute, die müssen also Weisheit und Heiliger Geist, die müssen voll Weisheit und voll Heiligen Geist haben. Da ist jetzt erstmal nicht so die Frage nach der Ausbildung, sondern was sie suchen ist Herz und Hingabe. Und hier hat der Stephanus, er ist einer von denen, der lässt sich, der Erste, im ersten Schritt, und ich glaube, das ist auch, was Gott dir und mir machen möchte, oder das erste Merkmal, das ich gefunden habe, ist jemand, der sich vorbereiten lässt sich in eine Familie, in eine geistliche Familie integrieren. Ihr müsst ein Mann, oder es müssen Männer von euch sein. Das heißt, die sieben Jungs, die waren schon eine Weile damit dabei. Die waren bekannt, die waren Freunde, die hatten Beziehungen zu anderen und die waren da integriert. Die kamen nicht von draußen unbekannt, wer sind denn die, sondern die kamen aus der Familie heraus. Und Stephanus kommt daher und der lebt da schon eine Weile, der kennt die schon. Und er ist schon mitten unter ihnen, er hat dort von ihnen und mit ihnen gelernt. Er hat den Leuten dort schon gedient. Und er ist integriert in dieser Familie. Und am Beispiel von Jesus sehen wir, dass das bei Jesus genauso war. Jesus wächst auf in einer ganz normalen bürgerlichen Familie. Sein Vater ist Unternehmer, Handwerker und er lernt das Handwerk dort. Und wir sehen, dass Gott unsere ganz normale Fähigkeiten, unsere ganz normale Ausbildung und das, was wir lernen durch unser Leben, das benutzt er. Das ist Teil unserer Vorbereitung. Auch wenn es uns gewöhnlich scheint. Auch wenn es uns super gewöhnlich scheint. Aber genau da, der Heilige Geist braucht was drum, um drauf aufzubauen. In welcher Familie bist du drin? Welche Familie bist du integriert? Welche geistliche Familie? Hilfst du mit? Trägst du mit? Und nimmst du deinen Anteil? In welcher geistlichen Familie bist du bekannt als einer von denen Weisheit und Heiligen Geist haben? Das ist die erste Phase der Vorbereitung. Der Stephanus war einer von denen und konnte in der Zeit da Erfahrung sammeln. Wenn wir das wissen, ist es natürlich so eine Gefahr. Oder wir müssen uns fragen, ja, hat der Stephanus sich denn da profiliert? Gut möglich. Wäre gut möglich, dass wir einander dienen, nur um eine bessere Position rauszukriegen. Nee, ist eigentlich nicht möglich. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und hatte zwei besonders fantastische dabei. Die waren so fantastisch, dass die Mama persönlich zu Jesus gegangen ist und hat gesagt, Jesus, hast du meine Jungs, die Zeiten sind wow, das Beste. Und aber wie wär's, Jesus? Die sollten eigentlich in deinem Reich dann links und rechts, also hier Sekretär und Finanz und die sollten die besten Positionen kriegen, denkst du nicht? Und ich kann schon sehen und hören, wie Jesus den Kopf schüttelt. Nein, das steht nicht mir zu. Es steht nicht mir zu entscheiden, wer in meinem Reich neben mir sitzt. Interessant ist, dass er von einem ganz anderen Reich spricht als Jakobus, Johannes und ihre Mutter. Er spricht von einem unsichtbaren Reich und die Mutter Oder die Jünger sprechen von dem sichtbaren Reich. Ja, aber, okay, aber die können auf jeden Fall dir nützlich sein. Und Jesus sagt, bin ich so lange mit euch unterwegs, habt ihr nicht verstanden, worum es geht? Und dann sagt er, aber vielleicht um so ein bisschen zu bremsen, könnt er denn auch den Kelch trinken, den ich trinke? Und wir wissen natürlich, dass er von seinen Leiden, von seinen Schmerzen, von diesem Schatten nach dem Licht spricht. Und die Jünger, ja, klar, trinken, logisch können wir trinken, du. Erzähl, was wir alles schon getrunken haben. Also, sie sprechen wieder von einem ganz anderen. Sie denken wieder an eine ganz andere. Und ihr Anliegen, ihr Hauptanliegen ist, wir müssen uns vor Jesus profilieren und positionieren. Ihr Lieben, das kann man nicht verhindern. Und das muss man auch nicht unbedingt verurteilen. Wisst ihr, was mir gefallen hat? Jesus hat nicht gesagt, oh, ihr Blödmänner, ihr checkt überhaupt nicht, was ich euch seit Jahren beibringen will. Sondern er hat dem Ganzen einfach seinen Entwicklungslauf gelassen. Wie weise, wie intelligent, wie hingegeben. Er hat einfach gesagt, eigentlich hat er nichts mehr gesagt, sondern er hat einfach weitergelebt. Und was ist aus Jakobus und Johannes geworden? Jakobus wurde einer der Apostel und wurde in der Apostelgeschichte noch enthauptet. Bitteren Kelch, den er da getrunken hat. Johannes, der lange Zeit sehr nah an Jesus war, wurde später eingesperrt, beziehungsweise in der Zeit der Christenverfolgung, ich glaube es war unter Nero, hat man versucht, er hat es gemacht, in den kochendes Öl reinzuwerfen, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, und er ist nicht gestorben. Dann war der Kaiser so sauer, ich krieg den nicht tot, was machen wir? Du wirst verbannt und auf eine griechische Insel mit Sonne und Strand. Ja, okay. Du wirst verbannt. Bitterer Kelch. Du wirst verbannt und dort in seiner Verbannung, in seiner schlimmsten Zeit, in einer heftigen Schattenzeit hat er seine größte Offenbarung von Jesus. Also wie wir Dinge definieren von Reich und von Position und von ist es jetzt Gefängnis oder nicht, ist im Reich Gottes ganz anders gesehen und definiert. Deshalb ist es schwer, sich im Reich Gottes zu profilieren. Hey, und auch wenn das jemand versucht oder tut, du und ich, wir waren auch mal unreif, oder? Du und ich, wir waren auch immer unreif. Und was es braucht, ist Väter und Mütter, die weitergehen. Die sagen, okay, wir überlassen dich der Entwicklung des Heiligen Geistes. Amen. Also, pass auf, was du trinkst und nicht trinkst. Okay. So, in diesem Umfeld hat der Stephanus, konnte er reifen, konnte er voranreifen, konnte er sich entwickeln, zusammen mit anderen, konnte seine Gaben einsetzen und in einem gesunden Umfeld. Wir sehen schon, wir haben am Anfang schon gesehen, wie weise die Apostel mit Kritik und mit Anklage und mit Streit umgegangen sind. Ich sage jetzt nicht, wenn du verantwortlich bist, du sollst nie irgendwas sagen, sondern ich sage, Gott möchte dich und mich mit Weisheit und Heiligen Geist füllen für unsere Aufgabe. Amen. So, den zweiten Punkt, den ich gefunden habe, ist, sie rufen nach Menschen mit gutem Zeugnis. Das bedeutet also guter Charakter. Das ist ja jetzt, kommt die Zeit der Zeugnisse wieder. Steht ja kurz vor der Tür. Und ja, was ist das Zeugnis? Zeugnis ist einfach ein Beweis von dem, was der Schüler über die letzten Monate gegeben, geleistet oder wie er sich qualifiziert hat. Und diese Männer, diese Apostel suchen Menschen, die ein gutes Zeugnis haben. Und ich glaube, dass Gott dich hier und mich hier hingestellt hat, damit unser Zeugnis, das ist also auch unser Charakter, lernt und sich entwickelt in seine Richtung. Stephanus hat, man weiß eigentlich nicht so viel, was hat der eigentlich da gemacht? Aber er wurde ausgewählt als jemand mit einem guten Charakter. Das heißt, er muss also verschiedenste Verbindungen in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, in dieser Erweckungsbewegung gehabt haben und Menschen gegeben, Menschen gedient. Er war ja selber ein Grieche und hat also vielleicht mit seinen Sprachen Menschen gedient. So genau wissen wir das nicht und so genau will man uns das nicht sagen. Aber was man uns sagen möchte ist, Gott möchte deinen Charakter zur Reife bringen. Woran sieht man das? Von ihm heißt es dann, er war voll Glauben und voll Heiligen Geist. Und das ist jetzt wieder eine andere Phase, seht ihr das? Sie fangen an mit voll Weisheit und Heiligen Geist und gehen dann zu Glauben und Heiligen Geist. Und in dieser Vorbereitungszeit möchte Gott unsere Weisheit, unseren Glauben und Fülle von Heiligen Geist in unserem Leben erweitern und zunehmen lassen. Das, was wir haben, was wir sind, was wir mitbringen von Ausbildung, von Fähigkeit, von Persönlichkeit, das möchte er weiterentwickeln innerhalb einer Glaubensgemeinschaft. Aber dazu muss ich da sein. Dazu muss ich für Leute beten beim Einkaufen oder ihnen helfen, den Schlüssel wiederzufinden oder die Gummidichtung oder was auch immer. Alles, was ich sagen möchte, ist gut, dass du hier bist. Denn Gott möchte, dass du voll Glauben und voll Heiligen Geist entwickelt wirst und weitergehst. In den Sprüchen heißt es, ein guter Name ist besser als gutes Salböl. Gott, es ist wichtiger, dass unser Charakter in den Charakter Jesus verwandelt wird, als dass die Fülle von Gaben und Salbungen, die wir geben können, weiß ich wie, vorhanden oder ausgeprägt sind. Denn die Gabe ist nur so gut wie der Träger, der sie trägt. So, in dieser Zeit wird der Stephanus in dieser Gemeinde, in diesem Umfeld, in seinem Beziehungsumfeld geformt. Und man gibt ihm dieses Zeugnis, diese Bestätigung, du bist wirklich jemand, auf den man sich verlassen kann. Du bist wirklich jemand, dem man vertrauen kann. Du bist wirklich jemand, der anderen Menschen hilft. Diakonos, der unterstützt. Du bist wirklich jemand, der sich nicht profiliert, der gibt, statt zu nehmen. Ich habe mich gefragt, was würden Menschen über mich sagen? Ja, du musst jetzt nichts sagen. Was ich sagen möchte, ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Wir sind nicht einfach so zusammengewürfelt, sondern du bist hier, damit Gott dich vorbereitet für das Nächste. Und für diese Vorbereitung brauche ich aber dich. Ohne dich kann Gott mich nicht vorbereiten für das Nächste. Für was? Für die nächste Phase von Leben, aber auch von Überwinden, damit ich diese Finsternis, damit ich diese Schatten überwinden kann. Für die nächste Phase von Apostelgeschichte. Was ich sagen möchte ist, dass ich dich brauche, um zu siegen, um in das nächste Kapitel reinzukommen. Und wenn wir da weiterlesen würden, würden wir sehen, dass Stephanus und dann auch Philippus in den nächsten Kapitel große Dinge auslösen. Stephanus macht diese detaillierte Erklärung des Glaubens, indem er die heute noch als Standardwerk gebraucht wird. Und er gibt sogar sein Leben hin. Also seht ihr die Ernsthaftigkeit, die da dabei ist? Natürlich ist Nachfolge eine Sache von Freude und von großem Spaß auch. Es macht mir Spaß, Jesus nachzufolgen. Aber als ich das hier versucht habe zu studieren, habe ich gemerkt, dass diese Erweckungsgemeinde dort, die war nicht nur, hey, wow, Halleluja, sondern das ging hin bis zur Aufgabe des Lebens. Ich überlasse euch mal den Gedanken. Ich finde es sehr herausfordernd. Und ich habe gespürt, wie der Heilige Geist sagt, was ihr hier macht, das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel. Für dich ist es vielleicht wichtig, habe ich so empfunden, am Sonntagmorgen eine halbe Stunde auszufüllen. Aber ich möchte eine ganze Generation erreichen und retten. Und das kann man nur, wenn man ernsthaft hingegeben ist. Das hat mich überführt, weil ich gedacht habe, mache ich das, was ich mache, ernsthaft genug?
hingegeben genug? Was ist, wenn um die Ecke im nächsten Kapitel, so wie bei ihm hier, das Ende meines Lebens wartet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich, jetzt, wo ich hier bin, möchte ich, hilf mir, dass ich vorbereitet bin. Wenn ich vorbereitet bin, dann wird es auf jeden Fall eine siegreiche Zeit. Amen. Dann wird es auf jeden Fall ein Sieg werden für das Reich Gottes. Das nicht in diesem sichtbaren Kelch, sondern in diesem unsichtbaren sich darstellt. So, von Vollweisheit und Geist zu Vollglauben und Heiligen Geist. Und dann als dritter Punkt wächst er und formt uns Gott da in seine Berufung hinein. Und wir sehen ihn eigentlich, hier wird nie beschrieben, dass er wirklich das macht, wozu sie ihn berufen haben. Ja, er lässt sich einsetzen, ist ein Mann, der lässt sich da einsetzen, der lässt sich die Hände auflegen, ein Zeichen von, ich gehe mit, ich stelle mich drunter, ich akzeptiere nicht nur Leiterschaft, sondern auch diesen Ruf Gottes. Er lässt sich rufen, er lässt sich setzen und dann müsste er eigentlich die Suppenküche bedienen. Lebensmittel ausgeben und die Tische wischen und die ganze praktischen Küchengeschichten machen. Aber davon lesen wir nicht wirklich so direkt was, dass du mit dem Geschirrtuch rumgewählt. Davon steht da nicht wirklich was. Das hat mich überrascht, weil ich habe, naja, auf jeden Fall, was wir können annehmen, dass es trotzdem gemacht hat. Er hat ganzen praktischen Arbeiten ziemlich sicher gemacht. Und ich glaube, während er das gemacht hat, während er hier Suppenkelle um Suppenkelle, hat er den Menschen in die Augen geschaut und sein Herz ist berührt worden von der Liebe Gottes. Ich glaube, so war es. So muss es gewesen sein. Während er jemandem die Füße gewaschen hat oder jemanden im Rollstuhl von links nach rechts oder jemanden gepflegt hat oder was er auch gemacht hat, muss sein Herz so berührt gewesen sein, dass er gesagt hat, Gott, ich habe gesehen, wie die Apostel Wunder und Zeichen und heftige Sachen machen. So kann ich das nicht. Und vielleicht geheim oder öffentlich hat er mal probiert, für jemanden zu beten. Wow, da passiert ja was. Und dann schnell zurück zur Suppenkelle, unserem sicheren Ort. Aber dann hat er es nochmal versucht. Und sein Herz für Menschen, glaube ich, ist gewachsen, während er ihnen gedient hat. Wie kann man ein Herz für Menschen kriegen, wenn man nicht unter Menschen ist und ihnen dient? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und ich glaube, so muss es gewesen sein, dass während er bei ihnen gekniet ist, hat, war halt, dass sein Herz total berührt wurde und er mehr gesehen hat über den Suppenrand sozusagen, über den Tellerrand hinaus. Mensch, das Reich Gottes ist nicht dieser Kelch, den man sieht, sondern das Reich Gottes ist größer und es geht durch mich. Und ich glaube, da hat er mehr und mehr versucht, auf dieser Ebene, die er beobachtet hat von den Aposteln, da zu dienen. Und dann kommt er dazu, durch ihn geschehen Zeichen und Wunder, wie jetzt, voll Gnade und Kraft. Als ich das gelesen habe, waren meine Augen ständig an diesem Wort voll. Voll Geist, voll Weisheit, voll Glauben, voll Volltreffer bist du. Ich dachte, also wenn, und das hat mich ein bisschen beunruhigt. Und ich wusste nicht warum, aber ich habe gedacht, wenn es voll gibt, dann gibt es auch weniger voll. Und wie voll bin ich jetzt eigentlich? Voll? Woran sieht man das? Das sieht man an dem, wie ich Menschen liebe. Wahrscheinlich, wie ich Menschen diene. Aber das ist eine andere Frage. Was uns interessiert jetzt heute, oder wo ich hingehen möchte, ist von Vollweisheit und Heiligen Geist. Was ist Weisheit? Weisheit ist angewandte, praktische Klugheit. Weisheit ist eine verständnisvolle Einsicht. Weisheit beschreibt auch dein Können und deine Fertigkeit und wie du das anwendest. Weisheit, wisst ihr, jedes Jahr am Anfang des Jahres lese ich einmal durch die Sprüche. Das ist eines der Weisheitsbücher. Übrigens, Hiob ist auch ein Weisheitsbuch, aber das auch nur nebenbei. Lese ich einmal am Anfang des Jahres durch die Sprüche. Warum? Weil ich mir sage, ich brauche neue Weisheit für dieses Jahr. Ich brauche neue Weisheit für dieses Jahr. Und ich hoffe und glaube, dass durch das Lesen des Weisheitsbuchs Weisheit in mein Leben kommt. Und wenn ihr mal die Sprüche gelesen habt, das ist total praktisch. Da geht es um ganz praktische, alltägliche Dinge. Und da fließt der Glaubensbereich mit. Da geht es oft um Finanzen. Es geht um Reden, gut oder schlecht reden. Es geht auch um Dummheit. Es geht darum, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wie praktisch ist das? Das steht in den Sprüchen. Aber das wisst ihr schon. Weisheit ist also, wenn ich das definieren muss, der Blick Gottes, angewandt durch deinen Alltag. Das ist Weisheit. Und der Stephanus, übrigens sein Name bedeutet Krone. Also wenn du auch mal die Krone mit Schlüssel dran verlierst, Weisheit bringt sie dir zurück. Voll Weisheit war der Mann mit der Krone und voll Heiligen Geist. Er war voll davon, obwohl er nur Suppe ausgeteilt hat. Wie hat er das gemacht? Voll Weisheit. Er hat das angewandt, was er von Gott hatte, als Klugheit, als Einsicht. Es mag nicht viel sein, aber das hat er angewandt. Und damit wird man voll Weisheit. Denn wer hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Und von dieser Ebene, solche Mitarbeiter mit solchen Qualitäten haben die Apostel gesucht. Und von da kam er zu voll Glaube und voll Heiligen Geist. Was ist Glaube? Der Glaube, Hebräer 11, ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und durch den Glauben haben die Menschen im Alten Testament ein Zeugnis erlangt. Ein was? Ein Zeugnis erlangt. Glaube setzt ein Zeugnis frei. Das heißt, Menschen um dich herum bezeugen und bestätigen, ja, diese Person hat das und das von Gott. Brauchen wir das? Muss das sein? Nun, Gott hat es so eingerichtet, dass wir einander brauchen und dass wir Bestätigung brauchen. Jeder Mensch braucht Bestätigung. Glaube setzt diese Bestätigung frei. Durch Glauben bekommen wir die Bestätigung Gottes durch Menschen. Und ich glaube, dass Stephanus, während er den Menschen das gegeben hat, was sie brauchen, in ganz einfachen Belangen, sein Glaube zugenommen hat. Glaube ist eine Wirklichkeit von dem, was man hofft. Und dann, während er eure Augen gesehen hat, fing er an zu hoffen für diese Menschen. Ich hoffe, dass noch mehr von Gott in dein Leben kommt. Ich hoffe, dass deine Situation sich ändert. Und dann fing er an, von Hoffen mit ihnen und für sie zu glauben. Wann hast du das letzte Mal für eine Person oder für ihre Situation geglaubt? Wann hast du das letzte Mal jemand von hier an die Hand genommen und gesagt, komm, ich glaube mit dir, dass sich das verändert? Wann hast du das letzte Mal, wie Paulus sagt, in der Gemeinschaft des Glaubens, das heißt dein Glaube und mein Glaube, wir verbinden sie, wie so ein Nutella-Brot, dein Nutella-Brot, mein Nutella-Brot, die zusammen, oh, Kalorienbombe. Und von dort kommt er zu voll Gnade und Kraft. Was ist Gnade? Manche übersetzen das übrigens auch mit Glauben. Aber im Prinzip ist es, das wird hier mit diesen zwei Worten das Gleiche beschrieben. Denn Gnade, Apostelgeschichte, sie waren befähigt durch die Gnade. Gnade ist also etwas, was dir die Fähigkeit gibt, den Auftrag Gottes auszuführen, deine Aufgabe, deinen Ruf zu erfüllen. Ohne Gnade geht es nicht. Gnade ist nicht nur, ja, dir ist vergeben, Schwamm drüber, juhu, sondern es befähigt dich auch weiterzugehen bis an dein Ziel, bis auf den Müllberg und weiter hinaus. Dazu braucht man Gnade. Und der Stephanus war anscheinend voll davon. Ja, wie wird man voll von Gnade? Von dieser Befähigung. Ich glaube, indem man das empfängt und es gibt. Gnade kann man nur empfangen, stimmt's? Gnade kann man sich nur von Gott geben und schenken lassen. Diese Befähigung, das auszuführen, wozu er dich berufen hat. Das kannst du nicht mal, weiß nicht, aus dem Stein brechen oder was dafür bezahlen oder irgendwo zum bei dem Trinken sind wir wieder, als Flüssigkeit ein. Gnade Deshalb heißt der Thron Gottes auch Gnadenthron, weil von diesem Thron, wo die Versöhnung stattgefunden hat, wo die Erlösung passiert ist, dieser Ort wird Gnadenthron genannt. Und von dort kommt die Befähigung, damit du und ich, damit wir unser Ziel erreichen. Und merkt ihr die Ernsthaftigkeit? Merkt ihr die Ernsthaftigkeit? Es ist Gott ernst damit, dass wir unser Ziel erreichen. Warum? Sonst wäre Jesus umsonst gestorben. Sonst wäre Jesus umsonst gestorben. Wie bitter wäre das? Jesus wäre umsonst gestorben. Und Stephanus war voll davon. Von Gnade und dann Kraft, Dynamis. Das ist das gleiche Wort, wie Jesus am Anfang sagt, Apostelgeschichte 1, geht nach Jerusalem, wartet da. Und Dynamis, also Kraft, wird auf euch kommen. Ehrlich, wenn wir wirklich das machen sollen, wozu Jesus uns gerufen hat, nämlich hingehen, alle Nationen zu Jünger machen, dann werden wir eine ganze Menge Kraft brauchen. Dann werden wir eine ganze Menge Kraft brauchen. Und Kraft ist wirklich die Fähigkeit, stehen zu bleiben. Kraft hier in der Apostelgeschichte ist die Fähigkeit, das Gefängnis dann zu überwinden, im Gefängnis Gott anzubeten. Das ist Kraft. Das ist die Fähigkeit, dann, wenn du aus dem Gefängnis dann rauskommst, so wie sie, dann weiter deine Aufgabe nachzugeben, weiter Jesus zu verkünden. Kraft ist das, was dich zurückkommen lässt zu deiner eigentlichen Bestimmung, wenn die Zeit der Schatten vorbei ist. Jesus hat zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, was übrigens eine gute Idee ist. Bet für mich dringend. Er hat zu Petrus gesagt, der Satan hat versucht, euch zu sieben, also zu teilen, zu entzweien, dass der eine da lang geht und der andere da lang. Was in der Ehe, in der Familie passiert, ist mir egal. Was in der Gemeinde ist mir egal. In der Gesellschaft ist mir egal. Warum? Weil wir in dem Moment geteilt sind. Deshalb ist es eine Strategie des Teufels. Jesus sagt, Satan hat versucht, euch zu sieben, Petrus, aber ich habe für dich gebetet. Für was? Dass dein Glaube nicht aufhört. Voll Glauben. Dass dein Glaube nicht aufhört. Aber wenn dein Glaube aufhört, dann hast du nichts mehr, wofür du leben kannst. Und wenn du zurückkommst, dann stärke deine Brüder. Das ist es. Die Absicht Gottes ist, dass wir diese finsteren Dinge, diese Schatten überwinden, dann zurückkommen und dann sagen können, hey, ich wasche dir die Füße, weil ich war auch mal da. Ich war auch mal in dem Staub. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Komm, wir gehen ein Stück. Und deshalb betet Jesus für ihn und nicht für dich. Dass du, wenn du zurückkommst, bitte stärke die um dich herum. Da, wo du sie siehst, wo du sie hörst, vielleicht sind sie in deiner Hausgruppe, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie gerade in deiner Familie. Vielleicht sind sie weiter hinten. Ich weiß es nicht. Aber du, Menschen, zu denen wahrscheinlich nur du Zugang hast, lass uns füreinander beten, dass wir zurückkommen und das stärken, was gestärkt werden muss. Es verhindert, dass wir uns profilieren. Weil wenn ich anderen diene, habe ich keine Zeit und keine Energie, mich zu profilieren. Stärke deine Brüder, wenn du zurückkommst. Oh, wow. Ah, die Uhr da stimmt gar nicht. Oh, ist nicht meine Schuld, okay? Ihr Lieben, ich möchte noch mal beten, vor allem habe ich es auf dem Herzen, aber ja, die Zeit ist auch rum. Und ich denke immer, Mensch, es läuft aber langsam, aber toll, toll, super. Super Uhr, die gefällt mir. Gut, die Frage ist, ich möchte nicht so in Stufen denken. Ja, auf welcher Stufe bist du? Bist du denn schon voll Weisheit und Glauben? Oder bist du schon voll Glauben, Heiligen Geist? Oder bist du... Quatsch. Das ist Quatsch. Ich glaube, dass das Phasen sind, die sich wiederholen. Ja? Die sich wiederholen und wo wir immer wieder uns davon nähren und darin stärken. Ich möchte einfach jetzt nochmal beten und Gott bitten, dass wir, wo wir uns auch befinden, dass er uns weiterentwickelt, dass er uns weiterbringt. dass er uns frei macht, einander zu stärken, wenn wir zurückgekommen sind, zurück zu was, zum Eigentlichen, um was es eigentlich geht. Es geht um Jesus. Vater, ich danke dir für diesen Vormittag jetzt und ich danke dir, dass du hier bist, Herr, und etwas in unsere Herzen hineingelegt hast. Ich bete, Heiliger Geist, dass dein Wehen und dass der Same deines Wortes in uns was hervorbringt, Herr, dass du uns zurückrufst zu deinem Herzen und gleichzeitig befähigt, uns hinzugeben, in Gnade und Kraft einander zu dienen und das in dem Charakter Jesus so einander zu begegnen. Und dass wir einander stärken, einander geschwisterlich stärken, im Glauben, in Kraft, in Hingabe. Danke für deinen Ruf auf jeden von uns, Herr. Ich danke dir für deine Befähigung, für deine Aufgabe, deine Berufung auf jeden von uns, Herr. Aber auch, dass wir sicher sind, dass wir es nur mit dir und miteinander schaffen können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen, ihr Lieben. Es tut mir leid, dass es so lange überzogen. God bless you.